Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit zwischen Bundesregierung und EU-Kommission über die geplante Pkw-Maut eskaliert. Die Kommission kündigte an, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Die Brüsseler Behörde kritisiert, dass deutsche Autohalter als Ausgleich für die Maut über die Kfz-Steuer entlastet werden sollen. Ausländer würden dadurch benachteiligt. Wegen des Streits liegt das Wunschprojekt von Bundesverkehrsminister Dobrindt auf Eis.
Bauarbeiten vor dem Verkehrsministerium. Verglichen mit den Problemen, die sie drinnen mit der Pkw-Maut haben, ist diese Baustelle eher klein. Monatelang hat der Verkehrsminister hinter den Kulissen mit der EU-Kommission verhandelt, vergebens, wie sich heute herausstellt. Nun hofft Dobrindt auf einen Sieg vor Gericht.
Die Kommission hat schon lange genug das Verfahren verzögert und deswegen ist es jetzt richtig, dass wir zügig vorankommen. Der EuGH wird bestätigen, dass die Infrastrukturabgabe europarechtskonform ist.
Gegen das Mautvorhaben klagt die EU-Kommission aus zweierlei Gründen. Die Preise für Kurzzeitvignetten seien unverhältnismäßig hoch, heißt es aus Brüssel. Vor allem aber Ausländer würden diskriminiert. Es wird zu einer Situation führen, wo deutsche Fahrer, und zwar nur deutsche Fahrer, de facto ausgenommen sind von der Maut, weil sie eine Steuerreduktion bekommen, exakt in der Höhe der Straßengebühr. Die Grünen frohlocken.
Das Prestigeprojekt der CSU für die Verkehrspolitik in dieser Legislaturperiode ist jetzt de facto gescheitert.
Eine Frist für das nun anstehende Verfahren gibt es nicht.
Der Verkehrsminister drängt jetzt auf eine schnelle Verhandlung. Doch wann der Europäische Gerichtshof tatsächlich entscheidet, ist völlig offen. Das Großprojekt Pkw-Maut bleibt damit weiter in der Schwebe und ein mögliches Streitthema für den kommenden Bundestagswahlkampf.
Im Zuge eines Konzernumbaus streicht das zweitgrößte deutsche Geldinstitut, die Commerzbank, erneut mehrere tausend Stellen. Grund dafür sei unter anderem das anhaltend niedrige Zinsniveau, hieß es in Frankfurt am Main. Die Umstrukturierung werde rund 1,1 Milliarden Euro kosten. Die Anleger müssten bis auf Weiteres auf eine Dividende verzichten.
Der strahlende Sonnenschein über Frankfurts Bankenhimmel nützte den Angestellten der Commerzbank wenig. Der Vorstand bestätigte heute die tagelangen Gerüchte, dass fast jeder fünfte Job wegfallen soll. Insgesamt 9.600 Stellen. Da tröstet es die Arbeitnehmer kaum, dass an anderer Stelle 2.300 Jobs neu geschaffen werden sollen.
Also Personalabbau ist nie die richtige Strategie und schon gar nicht mit betriebsbedingten Kündigungen. Was die Commerzbank braucht, ist tatsächlich mehr Umsatz, mehr Erträge, mehr Erlöse, mehr Kunden. Sie muss moderner werden.
In einer dürren Internetmeldung gab der Vorstand heute bekannt, wie die Bank aus der Krise finden soll. Niedrige Zinsen und neue Auflagen der Bankenaufsicht belasten alle Banken. Aber die Commerzbank betreibt viele personalintensive Filialen und hinkt bei der Digitalisierung des Geschäftes hinterher. Die Börse reagierte heute skeptisch, ob sich das mit der neuen Strategie ändert. Denn auch die wird erst einmal kosten. 1,1 Milliarden voraussichtlich.
Mitarbeiter, die lange dabei sind, die werden Abfindungen bekommen. Und gleichzeitig muss die Bank in die Digitalisierung investieren, und zwar viel Geld. Das heißt, die Durststrecke könnte länger dauern, bevor sich dieser Umbau wirklich auszahlt.
Die Kunden sollen so wenig wie möglich von den Stellenstreichungen bemerken. Die Commerzbank sagte heute, sie wolle keine der rund 1.100 Filialen schließen. Der Stellenabbau betreffe ausschließlich die Zentrale.
Die deutsche Wirtschaft bleibt aus Sicht führender Ökonomen auf Wachstumskurs, dank kräftigem Konsum und stabilem Arbeitsmarkt. Für das laufende Jahr hoben sie ihre Prognose im Herbstgutachten auf 1,9% an. Die Zahl der Erwerbslosen ist im September laut Nürnberger Bundesagentur weiter zurückgegangen. Insgesamt waren 2.608.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 77.000 weniger als im August und 100.000 weniger als im Vorjahr. Die Quote fiel auf 5,9%. Die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC hat sich darauf verständigt, die Ölfördermenge zu drosseln. Sie reagiert damit auf die stark gesunkenen Preise. Der Entscheidung vorangegangen waren zähe Verhandlungen der 14 Mitgliedsländer bei einem Treffen in Algier.
Es war eine unerwartete Entscheidung gestern Nacht. Zum ersten Mal seit 8 Jahren einigten sich die Ölförderländer auf eine Absenkung der Produktion maximal 33 Millionen Barrel pro Tag. Überraschend ist dabei auch die Annäherung zwischen den Rivalen Saudi-Arabien und Iran. Der Iran soll seine Produktion ausnahmsweise sogar anheben dürfen. Die konstruktive Entscheidung von heute zeigt, dass die OPEC in der Lage ist, die sehr schwierige Situation zu überwinden. Seit Jahren verfällt der Ölpreis dramatisch. 2014 lag er bei $100 pro Barrel, in diesem Jahr bei teilweise nur noch 30. Mit der Drosselung der Produktion wollen die OPEC-Länder ihre enormen Einnahmeverluste verringern. Die jetzige Entscheidung könnte zu einem Anstieg der Benzinpreise führen. Aber Analysten bezweifeln, dass sich alle Länder an diesen Beschluss halten werden. Außerdem muss mit Förderländern gesprochen werden, die nicht zur OPEC gehören, etwa Russland. Eine Kommission muss nun über die Kürzungen für jedes Land beraten und sie muss diese auch mit den Nicht-OPEC-Ländern koordinieren, die ja einen großen Teil der Produktion ausmachen. Der Ölpreis stieg heute zeitweise an, gab dann wieder nach. Die Skepsis an den Märkten überwiegt.
Wie Analysten den Beschluss der OPEC bewerten, dazu finden Sie auf tagesschau.de einen Hintergrundbericht.
Bei einem Zugunglück im US-Bundesstaat New Jersey ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Der vollbesetzte Pendlerzug war, ohne abzubremsen, in den Kopfbahnhof von Hoboken gerast und dort entgleist. Die Waggons kamen erst im Wartebereich der Eingangshalle zum Stehen. Teile der Dachkonstruktion stürzten ein. Die Unglücksursache ist noch unklar.
Im Münchner NSU-Prozess hat die Hauptangeklagte Tschäpe nach mehr als 3 Jahren erstmals persönlich das Wort ergriffen. Sie verlas eine kurze Erklärung, in der sie ihr Fehlverhalten bedauerte. Der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund werden unter anderem 10 Morde zur Last gelegt.
Dieser 313. Verhandlungstag, ein Tag wie viele andere im NSU-Prozess, davon gehen die meisten Beteiligten am Morgen aus. Was die Kameras nicht mehr zeigen dürfen, Tschäpe spricht, unangekündigt. In der damaligen Zeit identifizierte ich mich mit nationalsozialistischem Gedankengut. Heute habe ich dafür keine Sympathien mehr. Heute beurteile ich Menschen nicht nach ihrer Herkunft und ihrer politischen Einstellung, sondern nach ihrem Benehmen. Tschäpes Stimme klingt beim Verlesen überraschend dünn und tonlos. Ich bedauere, was Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos den Opfern und ihren Familien angetan haben. Ich bedauere auch mein eigenes Fehlverhalten. Mehr will Tschäpe nicht zur Aufklärung beitragen. So beantwortet sie keine Fragen der Nebenklage. Ihre Verteidiger möchten die Erklärung später auch nicht kommentieren. Für die Anwälte der Opfer ist die Einlassung unbefriedigend.
Verantwortung übernimmt sie nur in den Grenzen, wie sie sich bislang eingelassen hat. Und wenn man die bisherigen Einlassungen zusammenfasst, hat sie eigentlich genau genommen gesagt, sie hat mit all dem nichts zu tun.
Aus Sicht der Opferfamilien ist die Erklärung eine Enttäuschung.
Enttäuschung darüber, dass nicht aufgeklärt wird, wer noch mit für die Morde verantwortlich ist, wer noch Bescheid wusste, wie die Opfer ausgesucht wurden.
Die späte Äußerung ist der letzte Versuch. Ob er dann tatsächlich Wirkung entfalten wird, das werden wir erst am Ende sehen. Ich bin aber der Auffassung, es wird keine Wirkung entfalten.
Ob die Einlassung Tschäpes also geeignet ist, den Vorwurf der Mittäterschaft in Frage zu stellen, ist derzeit völlig offen.
In der Ukraine ist heute der Opfer des Massakers von Babyn Yar im Zweiten Weltkrieg gedacht worden. Bundespräsident Gauck rief bei der zentralen Veranstaltung in Kiew dazu auf, die Erinnerung an die deutschen Kriegsverbrechen wachzuhalten. Er verstehe die deutsche Verantwortung für die Nazi-Gräuel als Verpflichtung zum Einsatz für Menschenrechte und europäische Werte, so Gauck. In der Schlucht bei Kiew waren heute vor 75 Jahren mehr als 30.000 Juden erschossen worden.
Die Schlucht Babyn Yar, damals noch am Rande von Kiew. Der deutsche Angriffskrieg unter Adolf Hitler erreicht Kiew Ende September 1941. Kurz danach wird die Ermordung der dort ansässigen Juden beschlossen. Am Morgen des 29. September, 34.000 Juden kommen zusammen, die meisten von ihnen sind schwach, alt, viele Frauen und Kinder. Die deutschen Besatzer haben dies tags zuvor befohlen, auf Plakaten mit Erschießung gedroht, die Menschen glauben, sie werden in Ghettos deportiert, bringen all ihre Habseligkeiten mit. SS und Wehrmacht treiben die Juden Richtung Schlucht. Dort werden sie erschossen. Das Massaker dauert 36 Stunden. Am Ende sind 33.771 Juden tot.
Sie sind aus aller Welt angereist, Juden aus Amerika, Israel und vielen anderen Ländern. Und auch viele Ukrainer gedenken heute der Massenerschießung der Juden in Babin Yar. Heute säumen Bilder von Überlebenden den Weg des Todes in die Schlucht von Babin Yar. 1941 zogen hier Zehntausende Juden in einer endlosen Kolonne durch die Innenstadt von Kiew zur Schlucht von Babin Yar. Dort wurden sie von der SS und der Wehrmacht hingerichtet. Babin Yar gilt als Vorläufer der Massenvernichtungslager und verändert unser Bild vom Holocaust, der nicht nur aus Gaskammern bestand, sondern auch aus diesen Massenerschießungen. Daran erinnert bei der Gedenkfeier heute auch Bundespräsident Gauck und daran, dass die deutsche Verantwortung für die Gräuel der Nazis eine Verpflichtung zum Einsatz für Menschenrechte und europäische Werte sei.
Wir verstehen Auschwitz als Symbol für das Töten in den Vernichtungslagern. Babi Yar steht für das, was dem industriellen Morden vorausging, das abertausendfache Töten durch Erschießen. Und zum Blick in den Abgrund unserer eigenen Geschichte gehört das Eingeständnis, dass nicht nur Sondereinheiten, sondern auch ganz reguläre Wehrmachtsangehörige an diesem Verbrechen maßgeblich beteiligt waren.
Eine starke Geste, dass Bundespräsident Gauck den Weg des Todes beschritten hat, so wie all die Opfer damals. Erstmals wird so im Rahmen der europäischen Familie des Massakers von Babin Yar gedacht, als Teil der europäischen Geschichte.
ARD und ZDF haben ihr neues multimediales Angebot für Jugendliche vorgestellt. Es heißt Funk und geht diesen Samstag an den Start. Gleichzeitig werden die Sender 1plus und ZDF Kultur abgeschaltet. Das neue Online-Programm richtet sich an 14- bis 29-Jährige. Inhaltlich setzt Funk auf Information und Unterhaltung.
Sie alle machen mit. Junge Leute produzieren für junge Leute. Das ist das Konzept von Funk, dem neuen jungen Angebot von ARD und ZDF. Informativ, witzig, unterhaltsam soll es sein. Und es ist kein Fernsehsender und auch keine Radiowelle, sondern ein Online-Angebot mit vielen verschiedenen Formaten auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. Die Formate funktionieren alle einzeln für sich, sind aber auch gebündelt auf einer Website und in einer App abrufbar.
Dementsprechend haben wir dann auch unsere Inhalte entwickelt, beziehungsweise sind wir dann auch auf Protagonisten zugegangen, mit denen wir gemeinsam Inhalte entwickelt haben und haben jetzt zum 1.10. über 50 Formate, die alle originär produziert sind.
Einen Schwerpunkt bilden die Themen Information und Orientierung, Nachrichten, investigative Inhalte, Einordnung der Welt.
Die Brexit-Seifenoper geht weiter.
We don't need the EU, the EU needs us.
This is my politics.
Der zweite Schwerpunkt liegt auf Unterhaltung, Comedy, Realsatire, Science Fiction.
Ohne das WLAN können wir nicht existieren.
Es gibt schon einen großen Wettbewerb um die besten Ideen, um die besten Talente, um die besten Köpfe. Und deswegen sind wir gut beraten, Talente zu entwickeln, zu entdecken, ihnen einen Raum zu geben, wo sie sich entwickeln können.
Als Gesamtbudget haben ARD und ZDF zusammen für das junge Angebot jährlich rund 45 Millionen Euro vorgesehen.
In der Fußball-Europa League hat Mainz 05 den ersten Sieg eingefahren. Beim FK Gebeleh in Aserbaidschan siegte die Mannschaft mit 3:2. Mit 4 Punkten haben sich die Mainzer in ihrer Gruppe somit eine gute Ausgangsposition verschafft. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 30. September.
Von Nordwesten bringt uns ein Tiefausläufer Regenwolken und kühlere Luft. Dabei ist es recht windig. Heute Nacht zieht ein Regenband aus dem Nordwesten Richtung Mitte, in der Südosthälfte oft klar, mancherorts bildet sich Nebel. Am Tag liegt das Regenband diagonal über Deutschland, südöstlich davon scheint oft die Sonne, im Nordwesten wechselhaft, auch einzelne Gewitter sind möglich. Im Osten heute Nacht bis 16 Grad, im Süden örtlich nur einstellige Werte. Morgen 14 Grad in der Eifel bis zu sommerlichen 25 Grad im Süden. Am Samstag im Südosten recht freundlich, im Nordwesten wechselhaft, dazwischen liegt ein Regenband. Am Sonntag südlich der Donau Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und Schauer, im Norden auch Gewitter. Am Montag wird es von Südwesten wieder freundlicher.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr. Pina Atalay hat dann diese Tagesthemen für Sie. Fehlersuche, warum die deutschen Banken tief in der Krise stecken und Gedenken in Babin Yar. Fotoprojekt porträtiert Holocaust-Überlebende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.